ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. In der Fußball-Bundesliga flossen heute viele Tränen. Vor Glück und vor Trauer und bei einem auch, weil jetzt Schluss ist mit der Karriere. Dazu später mehr. Der hier hat gerade erst angefangen. US-Präsident Donald Trump ist heute zu seiner ersten Auslandsreise aufgebrochen und zwar nach Saudi-Arabien. Interessanterweise ein muslimisches Land. An solchen hatte Trump vor noch nicht allzu langer Zeit kein gutes Haar gelassen. Heute empfing ihn dort der König persönlich und verschaffte Trump einen Moment, wie es ihn zuletzt selten gab für den US-Präsidenten. Er durfte sich ausgezeichnet fühlen, nämlich mit dem höchsten Orden Saudi-Arabiens. Aber auch der konnte jene Probleme nicht überstrahlen, die Trump aus der Heimat bis in den Nahen Osten verfolgen. Jan-Philipp Burgert.
König für einen Tag. So darf sich Präsident Trump heute fühlen. Sehr glücklich, Sie zu sehen, sagt Saudi-Arabiens König. Die Freude ist ganz auf Trumps Seite. Er will hier Geschäfte machen. Der Verkauf von US-Rüstungsgütern im Wert von rund 110 Milliarden Dollar wird besiegelt. Insgesamt sind gegenseitige Investitionen in Höhe von etwa 350 Milliarden Dollar geplant. Gigantische Investitionen in die USA und unser Militär. Wir sind sehr glücklich und danken Ihnen und Saudi-Arabien. Hunderte Milliarden Dollar von Investitionen fließen in die USA und Jobs, Jobs, Jobs. Außerdem verspricht man sich mehr Zusammenarbeit im Kampf gegen den Terrorismus und begründet eine strategische Partnerschaft, verkündet von den Außenministern. Heute ist ein historischer Tag in den Beziehungen zwischen dem Königreich Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten. Wir glauben, es ist ein Wendepunkt im Verhältnis zwischen den USA und der arabischen und muslimischen Welt. US-Außenminister Tillerson schließt auch Gespräche mit Saudi-Arabiens Erzfeind Iran nicht aus, aber alles zu seiner Zeit, sagt er wörtlich. Doch in den USA berichten viele Medien weiter vor allem über ein Thema: Trumps Entlassung des FBI-Direktors Comey. Die New York Times sorgt mit einem Zitat für Wirbel. Demnach soll Trump wörtlich zum russischen Außenminister Lavrov gesagt haben: Ich habe gerade den Chef des FBI gefeuert. Er war verrückt, ein echter Spinner. Ich hatte großen Druck wegen Russland. Der ist jetzt weg. Gegen mich wird nicht ermittelt. Lavrov bestreitet, dass der Satz gefallen sei. Doch sollte der Bericht stimmen, würde er den Vorwurf der Justizbehinderung durch Präsident Trump nähren. Mit Spannung erwartet wird nun die Aussage des gefeuerten FBI-Direktors. Comey wird am Mittwoch öffentlich vor dem Geheimdienstausschuss des Senates auftreten. Und Trump droht noch mehr Druck. Die Washington Post berichtet, gegen einen aktuellen und hochrangigen Mitarbeiter des Präsidenten werde ermittelt. Das Weiße Haus hat laut Medienberichten bereits vor Tagen seine Anwälte angewiesen, sich mit Amtsenthebungsverfahren zu beschäftigen. In Saudi-Arabien indessen bemüht man sich nach Kräften, Trump die Sorgen vergessen zu lassen, die in der Heimat auf ihn warten. Hier ist er ein König, zumindest für einen Tag.
Unsere Korrespondentin Ina Ruck begleitet den Präsidenten auf seiner ersten Auslandsreise und ist uns jetzt aus Riad zugeschaltet. Ina, warum wählte Donald Trump Saudi-Arabien als erste Station seiner allerersten Auslandsreise? Das hat vor ihm noch kein US-Präsident so gemacht.
Das ist in der Tat ungewöhnlich, aber Donald Trump will, dass diese Reise ein Erfolg wird und er braucht einen frühen Erfolg und da können die Saudis liefern wie kein anderer. Sie können ihm dabei helfen, sein Image als Islamfeind abzulegen. Das versuchen sie morgen. Sie haben 55 Staatschefs und Führer aus der arabisch-muslimischen Welt eingeladen, vor denen Trump reden wird. Das hat es noch nie gegeben, so etwas. Das wird ihm sehr helfen. Dann natürlich haben sie ihm eine massive Investition in die amerikanische Infrastruktur versprochen. Zweistellige Milliardenbeträge sollen da fließen. Auch das braucht Trump dringend, denn er hat ja eine Modernisierung der Infrastruktur im Wahlkampf versprochen, hat aber eigentlich das Geld dazu gar nicht. Und dann natürlich dieser enorme Rüstungsdeal. 110 Milliarden sofort, 340 Milliarden sogar innerhalb der nächsten 10 Jahre. Das wäre der größte Rüstungsdeal, der größte einzelne Deal, den die Amerikaner jemals gemacht haben. Und da ist es dann schon vergessen, dass Obama den Saudis nicht mehr so gerne Waffen geliefert hat, weil er ihr Engagement im Jemen kritisiert hat. Für Trump zählt das nicht. Für Trump zählt es, dass er dieses Geschäft abgeschlossen hat. Und das kommt sicher auch zu Hause bei seinen Wählern gut an.
Und es macht vielleicht für einen Moment vergessen, was zu Hause noch so los ist. Danke, Ina Ruck nach Riad. Durch die neue, noch engere Freundschaft und diesen bislang größten Waffendeal wird die Welt nicht gerade einfacher. Saudi-Arabien hat heute wieder warnende Worte gen Erzfeind Iran geschickt und Donald Trump hat lange keinen Hehl daraus gemacht, jenes Atomabkommen mit dem Iran, für das Obama so lange gekämpft hatte, wieder rückgängig machen zu wollen. All das macht es jenem Mann nicht leichter, der heute von einer deutlichen Mehrheit seiner Landsleute als iranischer Präsident wiedergewählt wurde. Vor allem von jungen Leuten, die sich eine Öffnung des Landes erhoffen und wie Natalie Amiri in Teheran beobachtet hat, zur Feier des Wahlsiegs auch schon mal westliches Kulturgut importiert haben.
Iran kopiert Island. Doch dieses Mal geht es nicht um Fußball, sondern um den Wunsch nach Reformen. Und die hat ihnen, den jungen Menschen im Iran, Präsident Rouhani im Wahlkampf versprochen. Deshalb gaben sie ihm noch einmal ihre Stimme, damit er seine Politik der Öffnung fortsetzen kann. Mich hat so sehr gefreut, dass Herr Rouhani mit seinem Sieg uns wieder Hoffnung zurückgegeben hat, die wir lange nicht mehr in diesem Land fühlen konnten. Ich weiß, dass sein Handlungsspielraum eingeschränkt ist, aber die ganze Nation weiß, dass wir Schritt für Schritt zu Reformen kommen. Präsident Rouhani weiß, dass ihm Herkulesaufgaben bevorstehen. Im Staatsfernsehen zeigt er sich optimistisch. Die Iraner haben mit ihrer Stimme klar gezeigt, sagt er, welchen Weg sie für die Zukunft haben wollen. Sie wollen den Weg nach vorne und nicht den zurück. Nicht alle sehen die Zukunft des Iran so optimistisch, insbesondere in Bezug auf die Außenpolitik. Herr Obama ist nicht mehr im Weißen Haus. Sein hilfreiches Veto gibt es auch nicht mehr. Von Herrn Trump erwarten wir nicht, dass er mit seinem Veto Sanktionen gegen den Iran verhindert oder für das Atomabkommen kämpft. Die jungen Iraner wollen heute einfach nur feiern. Nicht oft lässt man zu, dass im Iran so ausgelassen auf der Straße gejubelt wird. Sie wissen das und nutzen den Moment. Wer weiß, wie frei sie sich wieder ab morgen im Iran bewegen können.
Natalie Amiri beobachtet für uns den Ausgang der Wahlen in Teheran. Wie stehen denn die Chancen, dass Rouhani seine Reformen nun wird durchsetzen können? Denn es ist ja davon auszugehen, dass die Konservativen ihm wieder Steine in den Weg legen werden.
Begrenzt. Denn der Präsident im Iran kann sich nur innerhalb eines abgesteckten Rahmens bewegen, hat da nur Handlungsspielraum. Er kann nicht sagen, morgen könnt ihr alle eure Kopftücher ablegen. Diese Macht steht ihm nicht zu. Es gibt nicht gewählte Instanzen im Iran wie die Justiz, der Revolutionswächter, die Revolutionsgarde, die massiv gegen seine Politik der Öffnung bisher interveniert haben, die ihm Steine in den Weg legen, die Macht auch haben, ihm Steine in den Weg legen zu können. So zum Beispiel die Revolutionsgarde, unter deren Mante das Raketenprogramm läuft. So jedes Mal, wenn eine Rakete vom Iran aus abgeschossen wird, auf der steht, Israel muss vernichtet werden, ist es wie eine Sabotage der Politik von Rouhanis, der Öffnung. Und so wird er es sehr schwer haben, in Zukunft sowohl Reformen im Innen als auch nach außen hin durchzubringen gegen diese ultrakonservativen Instanzen im Iran.
Einschätzung von Natalie Amiri aus Teheran. Vielen Dank. Weil die Türkei Bundestagsabgeordneten erneut den Besuch bei deutschen Soldaten auf dem Luftwaffenstützpunkt in Cirlik verweigert, denkt die Bundesregierung jetzt verstärkt über alternative Standorte nach. Die Kurznachrichten mit Judith Rakers.
Bundesverteidigungsministerin von der Leyen hat sich eine Militärbasis in Jordanien angesehen. Der Luftwaffenstützpunkt Al-Asraq könnte ein alternativer Standort für Incirlik sein. Am Rande des Weltwirtschaftsforums in Amman sagte die Verteidigungsministerin, der Stützpunkt sei besser, als sie erwartet habe. Noch sei aber keine endgültige Entscheidung getroffen. Bundeskanzlerin Merkel hat dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko ihre Unterstützung bei den Friedensbemühungen in der Ostukraine zugesagt. Die Kämpfe zwischen der ukrainischen Armee gegen prorussische Separatisten werden zurzeit heftiger. Bei dem Treffen auf Schloss Meseberg ging es auch um die geplante Visafreiheit für Ukrainer, die in die EU reisen. Poroschenko sagte, die Ukraine kehre zurück zur europäischen Familie. In Mailand sind zehntausende Menschen auf die Straße gegangen, um Solidarität mit Flüchtlingen zu zeigen. An der Demonstration in der norditalienischen Metropole beteiligten sich mehrere prominente Politiker. Die Demonstranten erinnerten auch an die gefährliche Überfahrt vieler Flüchtlinge über das Mittelmeer. Allein in den vergangenen 24 Stunden sind laut italienischer Küstenwache erneut mehr als 2000 Menschen gerettet worden. Seit Jahresbeginn landeten mehr als 46.000 in Italien an.
Es hatte kaum noch jemand daran geglaubt, dass diese Mädchen freikommen. Vor 3 Jahren waren mehr als 200, überwiegend christliche Schülerinnen, im nigerianischen Chibok verschleppt worden. Die Terrormilizen von Boko Haram sollen sie zwangsverheiratet und genötigt haben, zum Islam überzutreten. Damals haben Politiker und Künstler weltweit die Kampagne Bring Back Our Girls, gibt uns unsere Mädchen zurück, gestartet. Und nun ist genau das, zumindest für 82 der sogenannten Chibok-Mädchen, wahr geworden. Vor wenigen Tagen kamen sie frei und heute haben sie ihre Familien wiedergesehen. Sabine Boland.
Heute ist der glücklichste Tag, singen sie. In Nigerias Hauptstadt Abuja treffen Väter und Mütter ihre Töchter wieder, nach mehr als 3 Jahren. Ich bin so aufgeregt und so sehr voller Freude. Niemand kann erahnen, was die Mädchen in der Gefangenschaft bei der Terrorgruppe Boko Haram durchgemacht haben. In Chibok, wo die Schülerinnen 2014 aus ihrem Internatsschlafsaal entführt worden waren, haben alle mit den Töchtern der Stadt gelitten. Vor 2 Wochen schließlich die ersehnte Nachricht für 82 Elternpaare: Ihre Kinder sind frei. Mary Musa hatte befürchtet, ihre Tochter Hausa sei tot. Mitschülerinnen, die entkommen konnten, erzählten, dass Hausa Angst hatte zu fliehen. Anfang Mai hat Mary erfahren, Hausa lebt. Ich hoffe, dass die Männer sie nicht zu dem gezwungen haben, was andere tun mussten. Ich hoffe auch, sie musste nicht hungern. Aber auf dem Foto, das ich von ihr gesehen habe, sieht sie gesund aus. Ich danke Boko Haram, dass meine Tochter noch am Leben ist. Dieses Bild ging vor 3 Jahren um die Welt. Die Entführung der Chibok-Mädchen sorgte weltweit für Empörung. Tausende andere, Namenlose, sind weiter in der Gewalt der Islamisten. Ich wünsche den Kämpfern trotzdem nichts Böses. Ich bete zu Gott, dass er sie auf den rechten Weg führt. Doch danach sieht es nicht aus. Die Gewalt im Nordosten des Landes hält an. Und immer wieder benutzt Boko Haram Frauen als Selbstmordattentäterinnen. Für die nigerianische Regierung ist die Freilassung der Mädchen immerhin ein Erfolg. Sie hat sie gegen 5 Islamisten eingetauscht. Und für die Eltern ist heute ein Freudentag. Ihre Mädchen sind frei. Die Zeit wird zeigen, ob ihre Wunden heilen können.
So, harter Schnitt, aber auch das ist heute Tagesthema. Der letzte Spieltag in der Fußball-Bundesliga, da ging es um die 3. Plätze, den von oben. Und den von unten, Julia Büchler.
Ja, Platz 3 von oben, das ist super, denn das heißt Champions League. Platz 3 von unten ist sehr unsicher, denn das heißt Relegation. Und wenn es da schlecht läuft, dann bedeutet das Abstieg in die 2. Liga. Und davor zittert nun Wolfsburg, denn der HSV gewinnt dieses wichtige Spiel gegen den direkten Konkurrenten mit 2:1. Aber es war ganz schön knapp. Die Hamburger, die lieben es anscheinend richtig dramatisch, mit Tränen am Ende. Aber nicht, dass die sich jetzt wundern bei diesen Bildern. Der HSV ist nicht Meister geworden. Er hat nur den Klassenerhalt geschafft.
In Hamburg wird am Ende mal wieder gefeiert. Eine dramatische Schlussphase sichert dem HSV den Klassenerhalt.
Ja, besser kann man es nicht drehen. Und überragend. Ist geil. Fällt uns.
Luca Waldschmidt ist der HSV-Held. Sein Tor in der 88. Minute zum 2:1 rettet die Hamburger. Wolfsburg dagegen muss in die Relegation.
Wenn man sich die ersten 30 Minuten anschaut, dann frage ich mich, warum machen wir es nicht einfach weiter? Und genau das ist die Frage und das ist die Antwort dafür, warum wir jetzt da stehen, wo wir sind.
Auf den Punkt gebracht vom Top-Torjäger der Wolfsburger. Der VfL zunächst klar überlegen, folgerichtig die 1:0-Führung durch Robin Knoche. HSV-Trainer Markus Gisdol peitscht sein Team nach vorne. Nur ein Sieg zählt und Kostic lässt die Hamburger wieder hoffen. Der Ausgleich in der 32. Minute. Die Schlussphase. Luca Waldschmidt kommt rein und wird zum Matchwinner. 88. Minute, der 2:1 Siegtreffer. Das erste Bundesligator von Waldschmidt.
Ja, ist einfach ein geiles Gefühl, dass wir das jetzt alle zusammen geschafft haben, dass wir draußen mit den Fans feiern können. Ist einfach überragend.
Der HSV feiert also den Klassenerhalt und Wolfsburg muss nachsitzen.
Weinende Fußballer gab es heute auch in Dortmund. Auch hier waren es Glückstränen. Der BVB gewinnt 4:3 gegen Bremen, ist damit die zweite Saison nacheinander zu Hause ungeschlagen. Mann des Spiels heute, Angreifer Aubameyang. Mit 31 Treffern ist er neuer Torschützenkönig.
Tränen beim neuen Torschützenkönig Aubameyang, Tränen bei Marc Bartra. Die ereignisreiche Bundesliga-Saison des BVB ging hochemotional zu Ende.
Ich muss dann aufpassen, dass ich nicht mitweine, als ich Marc da im Arm hatte und der mit Tränen einfach sich auch bedankt hat. Und so, das ist schon extrem emotional.
Es war ein spektakuläres Fußballspiel in Dortmund. Die 7. Minute, Junuzovic-Treffer zählte. Aber erst die Torlinientechnik lieferte den Beweis. Danach Dortmunder Dauerdruck, ein super Zuspiel von Kagawa und Reus eiskalt zum 1:1. Die Gastgeber nun in Spiellaune und wie Aubameyang sensationell 2:1. Keine Minute in Hälfte 2 gespielt und Bartels mit dem überraschenden Ausgleich. Und als Kruse die Gäste in Führung brachte, drohte der BVB Platz 3 zu verpassen. Die 75. Minute, Reus, der von Gnabry gefoult wurde, traf per Strafstoß zum 3:3. In der Schlussminute foult Bargfrede Pulisic. Diesmal darf Aubameyang ran. Sein 31. Saisontreffer, 4:3 der Endstand. Und der Rest war Jubel.
So viel Emotionen heute. Auch in München beim FC Bayern waren Taschentücher gefragt. Philipp Lahm verdrückte ein paar Abschiedstränen. Mit 33 Jahren macht er Schluss. In seiner Karriere, da hat er jede Menge Titel geholt, aber keine einzige rote Karte. Ja, und auch wenn er Profi im Stemmen von Meisterschalen ist, heute, da war schon etwas ganz Besonderes.
Ein letztes Mal hoch damit. Philipp Lahm darf als Bayern-Kapitän noch einmal die Meisterschale stemmen. Nicht der einzige besondere Moment dieses Tages.
Ja, es ist schwierig, das zu verarbeiten, das muss ich ganz klar sagen. Das Gute ist, dass ich ganz gut vorbereitet war. Seit ein paar Wochen konnte ich es ein bisschen ruhiger angehen lassen.
Unvorbereitet trifft ihn David Alabas Bierdusche. Doch die ist aus Zuneigung und ja auch die letzte.
Ich kann mir so nicht richtig vorstellen ohne ihn. Und sicherlich irgendwo schade und traurig. Und ja, mal schauen.
Philipp Lahm!
Frisch geduscht und in Tracht gefeiert von Zeremonienmeister Franck Ribéry und 15.000 auf dem Marienplatz fällt das Reden schwer.
Ein Dankeschön an all meine Mitspieler. Nur die haben das möglich gemacht, dass ich so eine Karriere hatte. Plus mal das ganze Trainerteam und alle Betreuer, wie sie hier sind und mit denen ich zusammengearbeitet habe. Dafür bin ich sowas von dankbar.
Es fehlen die Worte. Doch spätestens beim Abschiedslied über das Herz wie ein Bergwerk ist jedem klar. Es ist der Schlussakkord für Philipp Lahm und seine Karriere als Fußballer.
Die weiteren Ergebnisse. Mönchengladbach-Darmstadt 2:2, Berlin-Leverkusen 2:6, Köln-Mainz 2:0, Ingolstadt-Schalke 1:1. Hoffenheim spielt gegen Augsburg 0:0, Frankfurt-Leipzig trennen sich 2:2. Die Abschlusstabelle. München feiert den 27. Titel, Leipzig wird Zweiter, Dortmund macht als Dritter die direkte Champions-League-Teilnahme klar. Hoffenheim muss sich erst noch qualifizieren. Köln und Berlin freuen sich auf die Europa League. Die zweite Hälfte. Augsburg am Ende auf Platz 13 vor dem HSV. Dahinter Mainz. Wolfsburg muss in die Relegation und Ingolstadt und Darmstadt müssen absteigen. Ja, vielleicht können Sie sich wie Philipp Lahm auch bald gemütlich zurücklehnen. Hier sind die Lottozahlen. 1, 15, 29, 34, 37, 44. Superzahl die 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Und wer jetzt vielleicht beim Lotto Pech hatte, hat vielleicht morgen beim Wetter Glück, denn Sven Plöger sieht Cumuluswolken am Horizont aufziehen. Stimmt's?
Ja. Karen, da gibt's auch die unterschiedlichsten. Es gibt den Cumulus Humilis, das ist der ganz kleine, freundliche. Dann gibt's den mittelgroßen, der heißt dann Mediocris. Und wenn sie weiter in die Höhe wachsen, kommt morgen aber kaum vor, dann heißt es Congestus, bevor der Cumulonimbus Capillatus Incus kommt. Das ist die Gewitterwolke. So, genug Wolkenkunde. Wir schauen auf die Sonnenausbeute für morgen. Und da sieht man, der Norden Deutschlands 12 bis teils 16 Stunden auch am Bodensee viel Sonne. Im südöstlichen Bayern, da ist es etwas mühsamer. Und das sieht man auch am Vormittag, die Wolken hier etwas zahlreicher. Sonst ist die Sonne da. Nachmittags die Cumuluswolken eben häufiger in Deutschland zu finden, außer im äußersten Norden. Ich sage nochmal Nachmittag. Da sieht man es nämlich dann wunderbar, dass es im Norden viel Sonne gibt, im Südwesten auch. Aber auch sonst ist es ein freundlicher Tag. Die Temperaturen auf Helgoland 15, sonst 18 bis 23. Auch das sehr angenehm. Die Aussichten Montag und Dienstag eine neue Auflage des morgigen Wetters. Und die Temperaturen steigen weiter. Dienstag sehen wir dann schon häufig die 27 Grad. Also, es ist so ein bisschen Frühsommerkar.
Das klingt sehr gut. Vielen Dank dafür, Sven Plöger. Und hier folgt jetzt nach den Tagesthemen das Wort zum Sonntag. Und an selbigen gibt es natürlich auch wieder Tagesthemen. Dann wie gewohnt nach Anne Will um 22.45 Uhr, wenn Sie mögen. Bis dahin, gute Nacht.